Ja, Schorsch, die Vorgängerorganisation der DKP. Die KPD ist ja jetzt bald vor 100 Jahren gegründet worden, verbunden mit so illustren Namen wie Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht. Ihr war nur ein kurzes Leben beschieden. Sie war gleich das erste Opfer der Nazis 1933. Nach 1945 ging sie dann in der späteren DDR, aber noch in der SPZ, in die SED auf, und in der Bonner Republik wurde sie in den 1950er Jahren verboten. Warum eigentlich?
Das war 1956. Adenauer fürchtete am Anfang der 50er Jahre, als die Bundesregierung den Antrag gestellt hat, der Antrag wurde ja schon 1951 gestellt, fürchtete von der KPD Einflussnahme auf die Auseinandersetzung um die Wiederbewaffnung. Dieser Einfluss bestand allerdings weniger durch die KPD als Organisation selbst, sondern durch ihre Bündnisorganisationen und durch starke außerparlamentarische Aktionen, insbesondere eine Volksbefragung, eine sozusagen wilde Volksbefragung gegen die Wiederbewaffnung mit Millionen Stimmen, die man da eingesammelt hat. Adenauer versuchte ja damals, ja dann auch erfolgreich, die Wiederbewaffnung durchzusetzen und mit dem Verbotsantrag gegen die KPD eine organisierende Kraft gegen diese Wiederbewaffnung auszuschalten. Das war der Zweck des Antrags der Bundesregierung von 1951. Der Prozess zog sich dann lange hin, das Urteil wurde dann gesprochen und das Verbot dann auch verfügt im August 1956, als die Wiederbewaffnung längst durchgesetzt war, die ersten Soldaten auch schon eingezogen waren und die KPD praktisch nicht mehr bestand.
Und dann waren viele, die im Hitlerfaschismus als Kommunistinnen und Kommunisten Widerstand geleistet haben, in der Adenauerrepublik wieder im Knast.
Ja, weniger eigentlich als Ergebnis des Verbots. Die Verhaftungen nach dem KPD-Verbot nahmen nicht zu, sondern ab, sondern vorher. Nachdem die KPD verboten war, war es ja nicht mehr so leicht möglich, jemanden als Kommunisten zu identifizieren, denn es gab ja dann auch keine Kommunisten mehr rechtlich. Dann konnte man nur geschnappt werden wegen Verstoßes gegen das KPD-Verbot. Das war aber nicht so leicht nachzuweisen. Und ab 1960 gab es dann kaum noch Verhaftungen. Die meisten Verhaftungen waren vor 1956 im Zusammenhang mit dieser Bewegung gegen die Wiederbewaffnung.
Rund anderthalb Jahrzehnte, 1968, kann sich die KP aber unter dem Namen DKP wieder gründen. Wie war das denn jetzt plötzlich möglich? Was hat sie sich inzwischen Zeit getan?
Naja, die SPD war in der Regierung und sie versuchte eine neue Ostpolitik einzuleiten, zusammen, es ging natürlich nur zusammen mit der Sowjetunion. Die hatten nun auch ein Interesse an einer neuen Ostpolitik, machte aber zu einer der Bedingungen, vermittelt über die italienische kommunistische Partei, dass wieder eine kommunistische Partei zugelassen werden sollte, weil es doch ein bisschen besonders unappetitlich gewesen wäre, wenn sie nun mit einem Staat verhandelt, in dem eine kommunistische Partei verboten ist. Wurde also ein Deal gemacht, wir machen jetzt zusammen neue Ostpolitik und ihr lasst wieder eine kommunistische Partei zu.
1968 war für eine kommunistische Partei oder für die Neugründung einer oder Wiedergründung einer kommunistischen Partei ein ungünstiges Jahr, denn die Ereignisse des Prager Frühlings fanden auch 1968 statt. Sag mal zunächst mal, wie du diese Ereignisse heute rückblickend bewertest.
Offensichtlich nicht zielführend.
Ja, genauer bitte.
Dass die Gefahr bestand, dass die Tschechoslowakei in den Westen abrutschen würde, glaube ich, das kann man wohl doch vermuten. Insofern wollte das eigentlich keiner. Keiner wollte den Prager Frühling. Am allerwenigsten Egon Bahr und Willy Brandt, denn die wollten ja nur den Wandel durch Annäherung. Und Wandel durch Annäherung bedeutet zunächst einmal Anerkennung eines bestehenden Kräfteverhältnisses und allmählich dann die Untergrabung dieses Kräfteverhältnisses. Wenn nun die der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei ganz offensichtlich die Dinge aus der Hand glitten und eine antikommunistische Bewegung dafür gesorgt hätte, dass nun die Tschechoslowakei in den Westen ginge sozusagen, wären auch die Grundlagen der angestrebten neuen Ostpolitik weg gewesen. Man hätte dann fürchten müssen, ähnliche Ereignisse wie 1956 in Ungarn, die dann dadurch, dass die Rote Armee einmarschiert, zu einer stärkeren Verankerung Ungarns im Ostblock geführt haben. Insofern war wahrscheinlich die SPD sehr zufrieden mit dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts, um die Grundlage ihrer eigenen Politik, nämlich das bestehende Kräfteverhältnis, zu stabilisieren. Was nun die Interessenlage der Sowjetunion oder vielleicht auch der Sozialisten anging, dass man durch den Einmarsch ein Abdriften in den Westen verhindert, war das Ziel, aber man sieht ja, 21 Jahre später war es dann doch soweit. Insofern war nun die Intervention vom 21. August 1968 für die Katz.
Vielleicht noch ganz kurz zu den Intentionen des Reformflügels der Tschechoslowakischen Kommunistischen Partei.
Ja, die sind ja wohl auf einen erfahrenen Zug aufgesprungen, weil die pro-westliche Tendenz im Volk inzwischen sehr stark war. Die Partei war isoliert, war schon lange isoliert, auch seit ihrer quasi Zerstörung durch die stalinischen Verfolgungen Anfang der 50er Jahre. Und sie hatten nun versucht, offensichtlich Popularität wiederzugewinnen, indem sie nun dieser pro-westlichen Stimmung Zugeständnisse machte, verband das mit einigen reformpolitischen Konzepten um den Ökonomen Otaschik, aber sie hat offensichtlich die Lage nie selbst in der Hand gehabt. Insofern ist es auch ziemlich egal, was sie damals in ihr Programm reingeschrieben hat.
Hatten die Ereignisse des Prager Frühlings eigentlich Auswirkungen auf die Deutsche Demokratische Republik?
Nicht,
auf die Wirtschaftspolitik?
Nicht, dass ich wüsste, nein. Die DDR hat 1963 ja die neue ökonomische Politik der Planung und Leitung eingeführt. Die ist dann beibehalten worden bis ungefähr 1970.
Die konnte beibehalten werden?
Die konnte beibehalten werden.
Wie hat sich denn die Deutsche Kommunistische Partei jetzt zum Prager Frühling gestellt?
Ja, vorher gab es ja einen offenen Brief von Wolfgang Abendroth und Arno Klöne und anderen, die ihre Zusammenarbeit mit der noch illegalen KPD davon abhängig machen wollten, dass sie sich von der Prager Intervention distanzierten. Das haben sie nicht gemacht. Das sind, glaube ich, zwei voneinander völlig unabhängige Prozesse. Die Relegalisierung der Kommunistischen Partei lief schon seit mindestens Februar 1968. Das war eine beschlossene Sache. Und dass man es dann gemacht hat, war völlig unbeeinflusst von den Prager Ereignissen. Das sind zwei völlig verschiedene Gleise.
Aber für den Einfluss, den eine solche KP dann in Westdeutschland gewinnen kann oder nicht, war die Haltung ja nicht eine unwesentliche Frage, nehme ich immer an, weil das hat ja sehr viel Aufmerksamkeit nach sich gezogen, der Prager Frühling.
Ja, insofern sah es aus, als wäre die DKP eine Totgeburt, was sie wohl aus anderen Gründen auch hätte werden können, und das war sie wohl auch. Aber dann passiert eben etwas danach, und das hat mit Prag auch wieder nichts zu tun. Die APO brach ja zusammen seit der Verabschiedung der Notstandsgesetze, also schon seit dem Mai 1968 lief sie auseinander. Das vergisst man sehr oft, dass danach eine ziemlich trübselige Zeit anbrach. Das Jahr 1969 war ein sehr finsteres Jahr politisch. Und dann beginnt was Neues, nämlich es gibt dann die Regierung Brandt-Scheel, die dann auch ihre neue Ostpolitik versucht und das auch verbinden muss mit einer gewissen Abdämpfung des offiziellen Antikommunismus. Die sozialistischen Länder werden nicht mehr so scharf angegriffen, denn man kann ja schlecht dem Volk klar machen, dass man einen Ausgleich mit dem Teufel sucht, also hört die Verteufelung auf. Und zweitens beginnt nun auch tatsächlich Reformpolitik, gerade an den Universitäten auch. Es beginnt jetzt eine Linkswendung ab 1969. Und da, und der SDS ist weg, der löst sich 1970 offiziell auf, aber der bestand Ende 69 schon nicht mehr. Und ein Teil des Potenzials, das geweckt worden ist durch die außerparlamentarische Opposition, sucht nach neuen Orientierungen in vielen Gruppen, auch in maoistischen Gruppen. Und eine Gruppe, die etwas als realitätstüchtiger erschien, war die DKP. Und die wird nun gestärkt in den nächsten Jahren, ungefähr so bis Mitte der 70er Jahre. Und der Prager Frühling und der Zusammenbruch des Prager Frühlings, ach Gott, das lag schon ein Jahr zurück und war völlig vergessen.
Also ein nicht unerheblicher Teil der 68er geht auch in die KP.
Qualitativ nicht unerheblich, quantitativ weiß ich nicht.
Wie viel Zulauf hatte denn die KP jetzt bei ihrer Gründung, Wiedergründung?
Ja, die Zahlen sind ja alle gefaked, das weiß man nicht. Also das war in kleinen Sektoren. Also die KP bestand ja weiter im betrieblichen Bereich. Ich hatte auch gute Betriebsgruppen als illegale KPD. Diese Betriebsgruppen sind gar nicht so stark gestärkt worden zunächst einmal, weil sie waren sehr breit verankert unter ihren Kollegen. Man wusste, ja, das sind halt die entschlossensten Interessenvertreter, aber dass sie organisierte Kommunisten waren, wusste man nicht, konnte man nicht wissen, weil KPD war ja verboten. Und wenn sie nun als neue Organisationskörper, als DKP wieder in Erscheinung getreten wären, etwa bei Opel oder so, dann hätte das eher zur Isolierung geführt. Insofern, glaube ich, sind alte Kader aktiviert worden. Einige sind auch nicht mehr in die DKP eingetreten. Aber es gab starken Zulauf im intellektuellen Bereich und da spielte der MSB Spartakus eine sehr starke Rolle, der dann auch in universitären Gremien mitwirkte. Ab 1970 ist ja der Vorstand des Verbands Deutscher Studentenschaften, der damals eine wichtige Zusammenfassung der Studierenden war, besetzt gewesen mit Mitgliedern des MSB Spartakus und des SHB, des Sozialdemokratischen Hochschulbundes. Und das in einer Zeit, in der nun tatsächlich der Staat in den sozialdemokratisch regierten Ländern gegen die Blockade der Ordinarien auch die Unterstützung der Studierenden brauchte. Und diese Studierenden wurden zum Teil auch von Kommunisten mitgeführt.
Warst du schon 1968 dabei bei der Gründung?
Nö.
Warst du da schon in Marburg?
Ja.
Wie hat sich denn das in Marburg eigentlich gestaltet? Wie stark wurde die DKP in Marburg?
Ja, zunächst mal wir kannten ja Kommunisten, war Josef Dörrich, Betriebsratsvorsitzender bei der Blindenstudienanstalt. Dann Hans Gebhardt, verkehrte da im Club Voltaire. Wir kannten die und hatten auch Umgang mit ihnen. 1968 trat ja die Arbeitsgemeinschaft Sozialistische Opposition, eine linkssozialistische Organisation hier in Marburg zur Kommunalwahl an, hatte ein ganz anständiges Ergebnis, 3,5%. Und da war auch schon ein KPD-Mitglied, das dann auch DKP-Mitglied wurde, nämlich Hans Gebhardt, mit auf der Liste. Das war ein sehr zwangloser und freundschaftlicher Umgang. Dann tritt 1969 die Aktionsgemeinschaft Demokratischer Fortschritt zur Bundestagswahl an. Einer der führenden Männer war Werner Hofmann, Soziologieprofessor. Die haben dann auch auf Bundesebene schlecht abgeschnitten, 0,6%, aber auch das war ein Bündnis aus Kommunisten und Nicht-Kommunisten. Das war aber noch sozusagen in der toten Zeit. Aber wir haben, also das Jahr 1969, aber dann haben wir 1970, da ist wieder SDS aufgelöst, die ASO hört auch auf zu bestehen und viele von den wenigen, die in der ASO waren, überlegten sich, wie es nun politisch mit ihnen weiterging. Etliche SDSler gründeten hier eine kleine Gruppe des MSB Spartakus. Andere wollten nicht so schnell mitgehen, die wollten einen kritischen Spartakus gründen. Das fanden aber nun die Urheber des originären Spartakus hier in Marburg nicht so gut. Aber im Jahr 1970 war der Zustrom dann sehr stark. Und als dann der erste Universitätspräsident gewählt wurde, Rudolf Zingel, brauchte er und bekam er auch die Stimmen aus einer breiten Koalition. zu der auch die Vertreter der Studierendenschaft gehörte, und das waren immer auch MSB-Studenten. Das ist ihm jahrelang vorgeworfen worden, dass er in Marburg auch von Kommunisten gewählt worden sei.
1968 warst du noch in der SPD?
Nö.
Auch nicht?
Nein.
Parteilos. Wann bist du in die KP eingetreten?
74.
1974. Wenn du mal zusammenfassen könntest für uns, was war die Programmatik der DKP?
Ja, die offizielle Programmatik war ja die berühmte antimonopolistische Demokratie, beruht auf einer sehr realistischen Einschätzung der Machtverhältnisse in der Bundesrepublik, dass der Staat und die großen Monopolunternehmen ein politisch-ökonomisches Amalgam bildeten. Das ist ja wohl eine sehr zutreffende Analyse gewesen. Was man daraus machte, ist eine ganz andere Frage. Man nahm nun an, es könne ein antimonopolistisches Bündnis geschlossen werden, bestehend aus gewerkschaftlich organisierten Arbeitern bis hin zur mittleren Bourgeoisie. Das ist ungefähr das, was Frau Wagenknecht ja heute vertritt. Ja, das war natürlich nicht sehr realistisch.
Hattest du da schon eine andere Meinung vertreten?
Ich habe mich um offizielle Parteiprogramme nie gekümmert. Ich war der Ansicht, dass dieser Kapitalismus auf der Dauer keine Perspektive haben kann und dass man sich organisieren muss, und zwar in der kommunistischen Partei, ziemlich egal, welches Programm sie gerade hat, zumal Programme ja häufig wechseln.
Was wäre deiner Meinung dann ein realistischeres Programm gewesen?
Ich hatte damals keine strategischen Vorstellungen. Ich sah, man hat mich 1970 immer darauf hingewiesen, das war damals ganz abenteuerlich, dass in den USA neue Rüstungspläne bestünden, die auf das hinausliefen, was wir dann ab 1979 auch kennengelernt haben, nämlich Cruise Missiles und Pershing. Und da ich als Kind noch in der zerbombten Stadt aufgewachsen bin, in Darmstadt, hatte ich also solches Wachshausen vor einem künftigen Krieg, hatte meine, glaube ich, zutreffende Auffassung über den Zusammenhang zwischen Krieg und Kapitalismus und war der Ansicht, man muss im Kalten Krieg die stärker bedrohte Seite, das war dann die der sozialistischen Länder, unterstützen. Das war für mich Programm genug.
Ja, es war ja in der Tat so, dass das auch mit Strategiepapieren, ich erinnere mich da auch noch als junger Mann aus dem Pentagon, Victory is Possible, wo die neuen Raketen, Pershing, Cruise Missiles, eine wichtige Rolle gespielt haben.
Das war später, aber ich habe zufälligerweise, hat mir jemand gezeigt, allererste Überlegungen dazu. Da wusste ich, wo ich hingehöre. Ob das antimonopolistische Demokratie oder grüner Kakadu, das war mir wirklich egal.
Apropos Friedensbewegung, die erstarkt ja dann ganz enorm in den 1980er Jahren. Welche Rolle hat die DKP dabei gespielt?
Ja, die DKP war ja in allen, die KPD und die DKP war ja nur in allen Friedensbewegungen seit 1950 drin. Ihre Leute waren natürlich auch beim Krefelder Appell beteiligt. Allerdings hat sie jetzt nicht mehr die führende, obwohl sie alles getan hat, um diese Friedensbewegung zu unterstützen, nicht mehr die unentbehrliche Rolle gespielt, die sie in den 50er und 60er Jahren hatte. Das hing auch damit zusammen, dass jetzt auch neue soziale Bewegungen auftauchten an der KP vorbei, die ihre eigene Infrastruktur hatten, damit die Friedensbewegung auch tragen konnten. Und dann natürlich haben wir in dieser Friedensbewegung sehr früh schon, sagen wir, deutschnationale Strömungen, und die waren wahrscheinlich stärker als die DKP. DKP wusste ja inzwischen, dass sie bei Wahlen keine Chance hatte. Sie war jetzt auch durch Geschwächtheit Mitte der 70er Jahre, durch den Einfluss des Eurokommunismus, als eigenständige organisierte Kraft hatte sie keine Chance auf Massenwirksamkeit. Und das, was ihr verblieben ist, hat sie dann voll in die Friedensbewegung eingebracht und sich praktisch in der Friedensbewegung aufgelöst.
Immerhin gab es aber ja regionale Hochburgen der DKP.
Lokale.
Ja. Und eine lokale Hochburg war Marburg. Wie hat sich das hier entwickelt?
Ja, das war praktisch das Erbe der alten ASO von 1968. Der Spitzenkandidat der ASO, Eberhard Däne, war dann der kommunalpolitische Kopf der DKP ab 1972 und ein erheblicher Bestand des realistischen Flügels des SDS, Leute, die dann auch Lehrer geworden sind, hier in der Gegend geblieben sind, bildeten dann auch den personellen Bestand der DKP. Man kann sagen, dass in einigen Fachbereichen der Universität, und das gilt eben nicht nur für den Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, sondern auch für den Fachbereich Neue Deutsche Literatur und Kunstwissenschaften der SDS auch intellektuell hegemonial war. Das war nicht ganz untypisch. Wir haben damals mehrere Städte in Westdeutschland, in denen die Intelligenz einen starken Einfluss auf das lokale Klima hatte. Das gilt für Tübingen, das gilt dann auch für Oldenburg, Göttingen und Marburg. Und da haben wir ein Amalgam zwischen alter Arbeiterbewegung und neuer intellektuellen Bewegung. Inzwischen wächst ja die Intelligenz zur Massenschicht auf und ist zunächst mal relativ links. Und in solch relativ kleinen Kommunen wirkt sich das dann auch auf das Kommunalergebnis aus. Wolfgang Abendroth war ja seit 1972 nicht mehr in Marburg. Er ist dann nach Frankfurt gegangen und wenige Monate nach seinem Weggang zieht dann die DKP mit zwei Abgeordneten die Stadtverordnetenversammlung ein. Das war aber natürlich noch auf seinem Mist gewachsen.
Ja, und dann, das wird ja noch mehr, ne?
Das wird dann mehr, weil die SPD, da gab es 1974 eine Wahl, da steigt das dann auf 9,1%. Das war wahrscheinlich auch der Höhepunkt des kommunistischen Einflusses in der Intelligenz in dieser Zeit. 1976 ließ dann die SPD eine große Koalition mit der CDU, was dazu führt, dass auch viele sozialdemokratische Wähler DKP gewählt haben. Die SPD löst ihre Stadtorganisation auf, weil das zu viele Befürworter eines Bündnisses mit der DKP waren. Es werden einige sozialdemokratische Stadtverordnete ausgeschlossen aus der SPD, zum Beispiel Peter Böcher. Und zugleich macht der Oberbürgermeister einen sensationellen Plan, nämlich eine mehrspurige Autobahn in die, die Gegend des Biegenecks zu legen. Da waren nun auch FDP-Leute also empört. Das führt dann dazu, dass die DKP 1977 10,3% der Stimmen bekommen hat. Das geht dann zurück 1981. Da spielt eine Rolle, dass inzwischen die Grünen gegründet worden sind. Sie bleibt aber dann in der Stadtverordnetenversammlung bis 1993.
Wie groß war die Autonomie der westdeutschen KP gegenüber der DDR?
Also meine Autonomie war sehr groß gegenüber der DDR. In der praktischen Politik hatte die DDR ja keine Ahnung von westdeutscher Kommunalpolitik und Gewerkschaftspolitik. Ich nehme an, dass die SED die DKP finanziert hat. Das finde ich auch sehr vernünftig. Wenn sie was Vernünftiges wie die DKP finanzieren, ist doch gut. Das Kapital finanziert kapitalistische Parteien, der Sozialismus finanziert sozialistische Parteien. In den allgemeinen Dokumenten, was so die große Politik angeht, also Friedenspolitik, waren wir mit der SED in Übereinstimmung. Was dann solche Kleinigkeiten angeht, wie die Gitarristenkrise vom November 1976, da hat die DKP eben sich nicht dazu geäußert und sich dadurch natürlich isoliert.
Was für eine Krise?
Die Gitarristenkrise.
Die Gitarristenkrise, ja.
Es gab da einen Gitarristen, ich glaube Biermann.
Ach so. Ja. Ach ja. Also das firmierte unter Gitarristenkrise.
Ja, würde ich so sagen, ja.
Okay. Jetzt ist er ja zusammengebrochen. Der Staatssozialismus
ist zusammengebrochen.
Vorher gab es lebhafte Auseinandersetzungen in der KP zwischen Moskau und Ost-Berlin schwanken da die Hauptflügel, also pro Gorbatschow oder pro Berlin-Hauptstadt. Wie sah das aus für die Entwicklung der DKP nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus? Vielleicht mal kurz skizziert sogar bis heute.
Ja, da war erstmal die Finanzierung weg, nicht? Also die DKP hatte ja, alle Parteien sind abhängig von variabler herrschender Verhältnisse. Im Kapitalismus wird jede Partei, ob sich kommunistisch oder nicht kommunistisch nennt, von dem Kräfteverhältnis im Kapitalismus abhängig sein. Der Kapitalismus im Westen war stabil, insofern konnte eine kommunistische Partei nur klein sein, auch vor 1989 war eine kleine Partei. Die DKP hatte nun noch eine andere unabhängige Variable, deren Abhängige sie war, das war natürlich der reale Sozialismus. Realer Sozialismus garantiert ihr zwei Dinge, einmal die Finanzierung, zweitens auch eine Perspektive, eine Gesellschaft ohne Privateigentum an Produktionsmitteln. Das ist das Positive. Das Negative ist natürlich, dass die Identifikation mit dem realen Sozialismus sie isoliert. Es gab ja keine relevante Frage, in der man mit anderen linken Gruppen nicht ineinander geraten ist. Selbst in der Friedensbewegung, die DKP war der Ansicht, Proust Missile und Pershing II müssen weg. Die Grünen waren der Ansicht, die sowjetischen SS-20 müssen auch weg. Dazu äußerte sich aber die DKP nicht. Oder ganz großes neues Thema, Atomkraft. Breite Bewegung dagegen. Die DKP ist da nur mit einem halben Bein drin, denn kaum äußert sie sich gegen ein geplantes Atomkraftwerk in Wühl in Südbaden, soll sie sich auch nun äußern zu sozialistischen Atomkraftwerken im Osten, und dann so äußert sie sich grundsätzlich nicht. Das heißt, diese Rücksichtnahme auf den realen Sozialismus hat sie ja nun stark isoliert. Die konnte ja nun wegfallen, nicht? 1989. Insofern konnten einige annehmen, dass es jetzt erst richtig losgeht mit der kommunistischen Politik, weil wir nun nicht mehr diesen Ballast der Unterstützung oder der Hinnahme, auch der Mängel des realen Sozialismus am Bein hatte. Zeigte sich allerdings doch, dass die Identifikation mit einem sozialistischen Land doch zur raison d'être, zum Existenzgrund einer kommunistischen Partei im Westen gehört, und nicht nur in der Bundesrepublik, sondern in Italien verschwindet die IKP ja plötzlich auch, obwohl sie schon seit langer Zeit Eurokommunismus gespielt hat. Also kommt es zu einer starken Schwächung, auch riesen Mitgliederverfall. Also mit DKP hatte so Ende 1989, 88, 498 Mitglieder hier in Marburg. Anfang 1990 waren es dann noch 110 Karteileichen. Ich hatte damals die Kasse und habe da den Beitrag eingezogen, stellte fest, dass nur noch 12 Beitrag zahlten, also habe ich die anderen rausgeschmissen. Also es schrumpft also die Partei von 498 auf 12 Mitglieder. Aber die Organisation besteht und sie gibt es heute immer noch.
Aber was jetzt gegen deine These sprechen würde, das raison d'être wäre die Identifikation mit dem Staatssozialismus, wäre ja der PCI, weil der PCI, wie du eben sagtest, schon längst eurokommunistisch gewesen ist und in der Zeit ja trotzdem immer noch eine starke Massenbasis in Italien gehabt hat.
In den 70er Jahren war das, aber der Einfluss der IKP ging ja Anfang der 80er Jahre auch schon zurück. Und ja. Anfang der 90er Jahre war es im Unterschied zur DKP, die es heute noch gibt, verschwunden.
Steile These.
So steile These. Es gibt keine IKP mehr, es gibt
die IKP. Ja, aber in den 70er Jahren waren sie auch schon Eurokommunisten, waren ja noch da.
Das lässt sich so erklären. In Frankreich.
Frankreich. Ja.
In Frankreich, ja. In Italien gab es keine sozialdemokratische Partei damals. Aber es gab eine sozialdemokratische Politik. Und die wurde in Italien von einer sozialdemokratischen Partei genannt, die sich eben kommunistische Partei nannte.
Ja, gut, die Realpolitik der kommunistischen Parteien, wo sie in Parlamenten dann sind.
Ja.
Das ist ein weites Feld, das Thema des Parlamentarismus und seiner integrativen Wirkung. Heute, wie geht denn die DKP oder wie ist die DKP eigentlich heute umgegangen mit dem Erbe, was ja auch zu einer kommunistischen Bewegung gehört, des Stalinismus?
Ja, wir waren in Marburg ja fein dran, denn wir waren ja alle Schüler von Wolfgang Abendroth und uns brauchte man über den Stalinismus nichts zu erzählen. Also als ich in die DKP als die DKP dann zusammenbrach 1989, da traten nun allerlei Herzchen auf und sagten, ach, das haben wir alles gar nicht gewusst mit dem Stalin. Die waren ja sowas von entsetzt über den Stalinismus. Da kann ich sagen, entweder haben sie gelogen oder was wahrscheinlich ist, sie waren einfach blöd. Wir wussten, was der Stalinismus war, gingen allerdings, und da waren wir vielleicht doch ein bisschen blauäugig, davon aus, dass, und zwar gemeinsam mit Wolfgang Abendroth, davon aus, dass mit dem 20. Parteitag der KPdSU die Sache nun ein für alle Mal liquidiert sei. Insofern dachten wir, mit 1956 hat was Neues begonnen. Damit haben wir nichts mehr zu tun.
Schorsch, in diesem Zusammenhang, weil du das gerade nochmal gesagt hast, mit dieser unglaublichen Position, muss man ja vielleicht im Nachhinein sagen, der DKP zu der AKW-Frage.
Ja.
So. Da hat die DKP ja im Prinzip zwei Standpunkte vertreten. Erstmal, Technologie sei grundsätzlich beherrschbar,
ja.
Auch die Nuklearenergie. Und zweitens, es wäre ja Volkseigentum und also vom Volk sozusagen kontrolliert, ja. Und deswegen mit Korruption nichts am Hut, was ja. Die Technologie auch sicherer machen würden. Jetzt wissen wir, beide Positionen sind ja nicht so richtig gewesen,
ja.
Weil Herrscher über die Produktivkräfte war natürlich die Staatsbürokratie und nicht die dort Arbeitenden. Ja. Das hat man nicht gesehen, dass es diese Strukturen, die den Stalinismus dann ja im Prinzip erst ermöglicht haben, dass es die nach wie vor noch gibt?
Vielleicht haben wir uns das schön geredet. Wir waren der Ansicht, es sind Relikte, die absterben.
Das war dann eine optimistische Hoffnung, die nicht eingetreten ist,
das
offensichtlich.
Irrtum, ja.
Schorsch, die KP heute ist eine ganz, ganz kleine Partei, noch du hast das ja schon geschildert. Hat sie einen Gebrauchswert? Kann sie in Zukunft einen größeren Gebrauchswert noch haben oder was prognostizierst du hier?
Also, kommunistische Parteien sind in florierenden kapitalistischen Gesellschaften immer in der Gefahr, eine Sekte zu werden. Das ist ganz klar. Sie werden immer winzig sein und alle Versuche, zur Massenpartei zu werden, wurden immer teuer bezahlt. Also, dass die DKP so klein ist, bedauere ich nicht. Wir hatten mal einen Genosse gesagt, weißt du, der Moment, in dem du feststellst, dass du nicht mehr in einer Sekte bist, schon in einer Partei, der ist dann gekommen, wenn du merkst, dass die ersten unerträglichen Personen in deiner Partei sind. Die haben wir zurzeit nicht.
Ja, das
Gebrauchswert hat die Partei könnte sie haben, für Menschen, die auf lange Sicht, nicht heute auf morgen, auf lange Sicht, eine Alternative zum Kapitalismus suchen und die Aufklärung über die Beschaffenheit des Kapitalismus suchen, das kann man, glaube ich, am besten auf der Basis des historischen Materialismus tun, und zwar in organisierter Weise. Und dann, ob das dann klein oder groß ist, das ist mir dann ziemlich egal.
Spricht die Partei heute auch noch jüngere Menschen an?
In Marburg ja. Insgesamt ist sie überaltert, zweifellos. Aber in Marburg, ne, also wir halten immer unseren gleichen niedrigen Mitgliederstand und es kommen immer wieder auch neue. Austritte haben wir nicht. Wir haben Verluste, wenn Leute eben die Stadt wechseln. Nein, in Marburg, das liegt auch daran, dass wir so klein sind, dass man sich gegenseitig kennt und sich akzeptiert. Ich glaube, in Marburg ist die DKP vor allem ein funktionierender Freundeskreis, der auf dieser schmalen Basis dann auch öffentlich auftritt, zum Beispiel in Veranstaltungen, die, glaube ich, so eine gewisse Ausstrahlung in der Stadt auch haben.
Schorsch, unser Interview wird ausgestrahlt eine Woche vor dem UZ-Pressefest. Mhm. Deswegen lass uns noch mal kurz auf das UZ-Pressefest eingehen. Welche Bedeutung hatte das UZ-Pressefest eigentlich? Und hat es vielleicht bis heute?
Ja, das UZ-Pressefest, das erste war 1974. Das war auf dem Höhepunkt des Einflusses der Kommunisten unter der Intelligenz, auch in der literarischen Intelligenz, waren ja auch etliche Schriftsteller in der DKP. Einige haben sie verlassen, wie Krötz, Herburger, der aber im Guten gegangen ist, Uwe Thiem, solche Leute, Degenhardt. Die hat eine ganz gute Kulturpolitik gemacht, die DKP. Und diese Ausstrahlung hat sich dann auch im Kulturprogramm des UZ-Pressefestes ausgedrückt. Das war ein großes Volksfest. Da hat man sogar etwas aus der westeuropäischen Tradition der Kommunistischen Partei übernommen. Die großen Pressefeste der westlichen Kommunistischen Parteien waren legendär, auch die Unitag-Pressefeste der IKP. Da waren Hunderttausende von Menschen, kamen da. Das hat sich ja dann auch bis auf der unteren Ebene durchgesetzt. In Italien war das in dieser Zeit und viele sind damals in die Toskana gefahren, um die Revolution zu sehen. 1974, 75, 76, das war sehr beeindruckend. Da gab es eben nicht nur das große Unitafest, in der Regel in Rom oder auch mal in Bologna, sondern wenn die Zeit des Pressefests war auf irgendeinem Kaff, da haben die Leute ihre Kochtöpfe da auf die Straße gestellt und Feuer gemacht und ein bisschen Musik. Und das war dann das lokale Unita-Fest. Und das war, da die DKP hier nicht im Volk so breit verankert war, hier nicht zu machen. Aber zum Beispiel in Marburg hatten wir auch die Tradition von ganz vielen DKP-Zelten von 1974 bis 1988. Da gab es auch ein Fußballturnier und die lustigen Worataler haben gespielt. Das war auch sehr schöne volkstümliche Kultur.
Mhm. Und da war viel aus Marburg da, ne? Ganz normale Bevölkerung.
Ja, natürlich. Also da
proppevoll.
So die 60- bis 70-Jährigen, die finden das heute noch sehr traurig, dass es kein DKP-Zelt mehr gibt.
Die unter 60-Jährigen mögen das vielleicht auch noch traurig finden.
Ja, also okay.
Okay. Schorsch, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.